Es folgt die Szene 74. Habsburger. Sie spielen in den Jahren 2004 bis 2009. Und hier berichtet Horst, der Mensch, von seinem verschlungenen Pfad. Zu Beginn des Jahres 2004 war klar, dass ich meinen Vier-Stufen-Plan, Vergleiche Szene 57, zur Gründung eines Zentrums der Freunde des westlichen buddhistischen Ordens im Rhein-Main-Gebiet nicht umsetzen ließ. Stufe 1 hatte einen Meditations- und Dharma-Abend in der Mansarde in Großauheim vorgesehen, vergleiche Szene 62. Stufe 2 sollte dann im Bürgerhaus Hanau-Großauheim diese Abende stattfinden lassen. Mit Stufe 3 sollte ein Meditationsraum in Frankfurt angemietet werden und mit Stufe 4 ein Zentrum für die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens in Frankfurt stehen. Das funktionierte nicht, denn der Zuspruch zu meinen Veranstaltungen war so gering, dass schon der Übergang von der ersten zur zweiten Stufe gar nicht möglich war. Ich war also vor die Frage gestellt, ob ich es wagen sollte, direkt zu Stufe 3 überzugehen, mit allen Risiken. Doch plötzlich bekam die Sache eine gewisse Eigendynamik. Im Oktober hatte ich eine junge Frau kennengelernt. Vergleiche hier die Szene 71, dort habe ich sie Sandra genannt. Und wir hatten uns inzwischen angefreundet. Ich hatte sogar Ellie, die Mutter meiner Kinder, die 8 Jahre zuvor unsere Gemeinschaft von Tisch und Bett aufgekündigt hatte, gefragt, ob es denn ein Problem gäbe, wenn ich gelegentlich meine Freundin mit zu Besuch nach Hause nehmen würde. Ellie sagte damals, das sei kein Problem, und im Juni war Sandra, die damals noch bei ihren Eltern in Frankfurt wohnte, wieder einmal bei mir. Da sie am Abend heftige Migräne bekam, wollte sie nicht nach Hause fahren und übernachtete bei mir. Am Morgen war ich bereits früh zur Schule gegangen. Als Sandra etwas später das Haus verlassen wollte, wurde sie von Ellie abgefangen und aufs Heftigste verbal attackiert. Etwas später telefonierte ich aus dem Lehrerzimmer meiner Schule mit Sandra, die weinte heftig, erzählte mir von der Begegnung im Hausflur und sagte, die Mutter meiner Kinder hätte sie angeschrien, warum besorgt ihr euch nicht eine eigene Wohnung in Frankfurt und haut einfach hier ab? Ich versuchte Sandra zu beruhigen und sagte, ich würde sie nach der Schule anrufen und die Sache klären. Also legte ich den Hörer auf, ging durchs Lehrerzimmer und fand an der Tür ein Wohnungsangebot. Wohnung mit 2 großen Zimmern in Frankfurt mit herrlichem Ausblick auf die Skyline für 450 Euro warm anzubieten. Hey, dort hingen sonst nie Wohnungsangebote. Ich sprach den Kollegen an, der das angeheftet hatte. Am Nachmittag könnten wir die Wohnung besichtigen. Sandra staunte nicht schlecht, als ich sie 2 Stunden später anrief. Ich hätte eine Wohnung mit 2 großen Zimmern, eins als Meditationsraum, das andere für uns. Am Nachmittag könnten wir sie besichtigen. Die Wohnung war sehr verkehrsgünstig gelegen. Direkt an der U-Bahn-Station der U7, das ist die gleiche Linie, an der auch Sandras Eltern wohnten. Es war zwar in einem Hochhaus, aber mit einem sehr guten Publikum. Es stellte sich heraus, dass auf der gleichen Etage, im 6. Obergeschoss, noch eine Zahnärztin und ein emeritierter Professor wohnten. Frau Hülsenbeck, die Vormieterin, war verstorben, sie hatte keine Erben. Als Mitmieter war ein Kollege von mir eingetragen, der sich die Wohnung wohl sichern wollte, falls seine Tochter einmal in Frankfurt studiert. Die Wohnung war noch voll eingerichtet und die Miete so günstig, weil sie seit den 50er Jahren, so lange hatte Frau Fülsenbeck dort gewohnt, nichts an der Wohnung gemacht worden war. Die Baugesellschaft würde, wenn die Wohnung zurückgegeben würde, diese modernisieren und dann viel teurer weitervermieten. Am Morgen noch war das Problem, wie es nach dem Scheitern des 4-Stunden-Plans weitergehen sollte, eklatant. Kurz darauf die heftige Auseinandersetzung zwischen Elli und Sandra, der man die Auswirkungen noch am Nachmittag ansehen konnte. Und binnen Stunden war alles gelöst, gerade so, als habe eine höhere Macht eingegriffen. Die Sommerferien standen vor der Tür. Zunächst würde ich auf ein Retreat im Rahmen der Ordinationsvorbereitung nach England fahren. Im August und September würden wir dann die Wohnung renovieren und ab Anfang Oktober wären wir unter Umgehung der Stufe 2 des 4-Stufen-Plans bereits auf der Stufe 3 angelangt. Alles schien auf dem besten Weg. Ich war gerade bei der Renovierung. Da hielt ich einen Brief vom Justiziar der Hausverwaltung, den ich hier in Auszügen wiedergebe. Sehr geehrter Herr Gunkel, heute ist Freitag der 13. und dieser Brief fällt für Sie dementsprechend aus. Da nicht nur mir, sondern auch anderen Hausbewohnern die eigenmächtige Wohnungsvergabe des Herrn K. aufgefallen ist, ist die Weitergabe der Wohnung an Sie unzulässig. Es handelt sich um eine vertragswidrige Untervermietung gemäß § 540 BGB, welche die Vermietergesellschaft zur fristlosen Kündigung des leider noch mit Herrn K. bestehenden Mietverhältnisses gemäß § 543 Absatz 2 Ziffer 2 BGB berechtigt. Bevor Sie sich also in Unkosten stürzen und in wenigen Wochen wieder ausziehen müssen, sollten Sie sich die ganze Sache gut überlegen. Das war in der Tat starker Tobach. Doch da ich den Eindruck hatte, diese Wohnung aufgrund höherer Fügung bekommen zu haben, war ich bei allen Bedenken dennoch zuversichtlich. Ich entschloss mich, in meinem Antwortschreiben einen zuversichtlich versöhnlichen Ton an den Tag zu legen. Hier meine Antwort. Sehr geehrter Herr von Z., ich sehe Ihr gestriges Schreiben als freundschaftlichen Hinweis an, trotz des etwas sarkastischen Tons hinsichtlich Freitag des 13. So fasse ich es auch als nette Geste auf, dass Sie Ihre Telefonnummer angegeben haben. Ich antworte dennoch brieflich, da ich aus persönlichen Gründen ungern telefoniere. Ich kann verstehen, dass Sie als ehemaliger Justiziar der Vermietergesellschaft beständig die Probleme im Vordergrund sehen und ein gewisses grundlegendes Misstrauen ist da nur allzu verständlich. Ich schätze dabei Ihre Erfahrung und bin in der Tat etwas besorgt hinsichtlich Ihrer Ausführungen. Andererseits ist Herr K. ein Kollege von mir. Wir arbeiten zusammen in einer ländlichen Berufsschule in Gelnhausen. Ich habe von der Möglichkeit des Zuzugs in der Habsburger Allee 112 durch einen Aushang im Lehrerzimmer erfahren. Ich habe in der Vergangenheit bei Geschäften im Kollegenkreis nur positive Erfahrungen gemacht. Ähnliches berichten mir die Kollegen. K. ist, wie ich, langjähriger Beamter. Ich gehe daher von einem Missverständnis aus. Wie ich Ihnen bereits sagte, befindet sich Herr K. derzeit im Urlaub und wird, wenn ich mich nicht täusche, Ende der kommenden Woche zurück sein. Ich werde mich alsdann umgehend an ihn wenden, um die Sache zu klären, und bin sicher, dass ich entstandene Missverständnisse dann sofort ausräumen lassen. Da ich mit den Renovierungsarbeiten und so weiter auf die Sommerferien angewiesen bin, werde ich jedoch nicht umhin können, auch die kommende Woche voll hierfür zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen. Das war mein Antwortschreiben und siehe da, dieser Kelch ging an mir vorbei. Am 9. September bestätigte die Wohnungsbaugesellschaft meinen Mietvertrag. Anfang Oktober weilte dann Jana Chandra, heute Leiterin des Buddhistischen Zentrums Essen, unseren Meditationsraum. Vom Essener Zentrum bekam ich ein großes Schreiben mit herzlichen Glückwünschen zur Einweihung des neuen FWBO-Zentrums in Frankfurt. Die Einweihungsfeier war ein voller Erfolg. Für uns war die Anwesenheit von 12 Personen ein gewaltiger Schritt nach vorn. Im Vorfeld hatten Sandra und ich die ganze Etage renoviert und den Meditationsraum liebevoll mit Motiven aus dem Buddhismus, insbesondere aus unserer Ratna-Tradition, geschmückt. So zum Beispiel die Kette des Entstehens in Abhängigkeit mit den Upanishads, den Schritten auf dem Weg zur Vervollkommnung, angemalt. Zunächst bis Ende 2004 fanden die Meditationsabende 14-täglich statt, ebenso wie vorher in Großauhan. Ab Januar dann wöchentlich. Die Anzahl der Teilnehmer stabilisierte sich an den offenen Donnerstagen auf etwa 6 bis 7 Leute. Im Jahr 2005 wurden auch zusätzlich noch Kurse angeboten, sodass ich mitunter neben den Meditationsabenden am Donnerstag noch an 2 weiteren Abenden Kurse in der Habsburger Allee hatte und mitunter auch noch 2 Volkshochschulkurse. FWBO Frankfurt lastete mich jetzt voll aus, obwohl ich natürlich auch noch meine 2/3 Stelle an den beruflichen Schulen in Gelnhausen hatte und auch noch Zeit für Sandra bleiben sollte. Außerdem versorgten Sandra und ich unsere Gäste häufig mit selbstgebackenen oder kochten etwas für unsere Teilnehmerinnen. Häufig blieben einige Leute auch länger als bis zum Ende des Meditationsabends um 9:30 Uhr und nicht selbst dauerte es bis zur letzten U-Bahn, bis die letzten Leute gingen. Diese Bahn fuhr um 1.37 Uhr, also spätestens um 1:30 Uhr nachts waren alle wieder gegangen. Außer natürlich, wenn Ordensmitglieder von außerhalb bei uns Veranstaltungen durchführten. Diese übernachteten dann im Meditationsraum. Wir unternahmen damals auch Veranstaltungen außerhalb Frankfurts, zum Beispiel meditative Wanderungen in den nahen Mittelgebirgen. Aber auch die Vesaks-Feiern, die Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestags der Erleuchtung Buddhas, fanden im Ostpark statt, ebenso wie ein Meditationsworkshop, den die Stadt mit einer Reihe von Leuten von uns durchführte. Es lief einige Jahre ganz gut. Und als es nicht mehr gut lief, das findet ihr unter der Szene Krise in der Habsburger Allee.